Schengen has become a symbol of what Europe stands for today. It's part of our model of society, of our European way of life. It's in a way the jewel in our crown.
Schengen ist das Kronjuwel der EU. Das meint zumindest EU-Kommissar Margarita Skinas. Das Schengen-Abkommen steht für Personenfreizügigkeit. Reisende müssen sich innerhalb des Schengen-Raums keinen Kopf über Grenzkontrollen machen. Gerade jetzt in der Sommerurlaubszeit natürlich ein großer Vorteil. Eigentlich. Denn als die Corona-Pandemie im Frühjahr letzten Jahres Europa erreichte, gingen plötzlich auch die Grenzen hoch. Manchmal von einem Tag auf den anderen. Das war nicht nur eine Ausnahmeerscheinung der Gesundheitskrise, sondern auch das Symptom einer politischen Krise des Schengen-Abkommens, die sich seit der Migrationskrise 2015 durchzieht. So argumentiert zumindest Daniel Schade, Visiting Assistant Professor an der Universität Cornell und heute unser Gast bei EU2Go, dem Podcast für Europapolitik. Mein Name ist Thu Nguyen, ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie beim Jacques Delors Center in Berlin und ich moderiere diesen Podcast, diesmal unter dem Titel Schengen in der Corona-Krise. Hallo Daniel.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Durch Corona wurde uns, glaube ich, allen in Europa klar, wie wichtig uns die Reisefreiheit innerhalb der EU, innerhalb der Europäischen Union eigentlich ist. Du warst ja, glaube ich, gar nicht in der EU, oder, zu der Zeit? Also letztes Jahr im März, als das Grenzchaos losging, da warst du in den USA, oder?
Ich war tatsächlich letzten März noch in Europa. Ich bin dann aber während der Pandemie tatsächlich in die USA geflogen, weil ich da meine neue Stelle angetreten habe. Das heißt, ich habe das Reisechaos und die Probleme auch des transatlantischen Reisens selbst mitbekommen, mehrfach. Und ich kann tatsächlich sagen, es war sehr anders als sonst und es war auch sehr gespenstisch teilweise.
Ja, ich erinnere mich auch noch ein bisschen. Ich habe ja zu der Zeit noch in Maastricht gearbeitet und habe in Brüssel gewohnt und komme ja selber aus Aachen und bin auch ganz viel in diesen Dreieck rumgereist, bevor Corona. Und das war ganz komisch. Man ist ja eigentlich wirklich gewohnt, ohne wahnsinnig große Probleme, beziehungsweise ohne zu merken, einfach über die Grenzen reisen zu können. Und dass dann da plötzlich ein Zaun stand oder einfach die Busse nicht mehr gefahren sind. Was war denn da eigentlich los, so grundsätzlich in Europa? Warum gingen denn die Grenzen hoch oder wo gingen die Grenzen hoch? Wer hat das bestimmt? Was ist denn da letzten März eigentlich passiert?
Ja, also es war natürlich eine absolute Ausnahmesituation. Keiner der europäischen Staaten hat in der letzten Zeit so eine Krise gesehen. Keiner wusste, was eigentlich passiert. Und deswegen ging es dann relativ schnell los ab März, dass die Staaten versucht haben, verschiedene Maßnahmen zu erlassen. Und das hat natürlich auch die Grenzen getroffen. Und es haben fast alle EU-Staaten Reiseverbote erlassen. Es gab dann diese Einreisekriterien, wer darf überhaupt noch reisen. Und dann gab es eben auch die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums. Und das ist nur das, was innerhalb Europas passiert ist. Dazu gab es dann noch ein quasi vollständiges Einreiseverbot aus Drittstaaten, also von Staaten außerhalb der EU und außerhalb des Schengen-Raums. Und um sich die Dimension einmal anzuschauen, also zwischenzeitlich haben fast 18 der Staaten des Schengen-Raums Grenzkontrollen durchgeführt. Das hat es davor noch nie gegeben. Das war dann immer ein bisschen anders. Also im April war so der Peak des Ganzen letzten Jahres. Seitdem ist es ein bisschen zurückgegangen. Es kamen dann auch wieder neue Grenzkontrollen ins Spiel. Aber seitdem leben wir eigentlich in einer Ausnahmesituation. Und diese Ausnahmesituation hat dann auch zu chaotischen Szenen geführt, teilweise zum Ausbruch der Pandemie und dann auch später, als dann diese Virusvarianten auftauchten, wo dann plötzlich eben Reisen über Grenzen für nicht nur für Personen nicht mehr möglich war, sondern auch die Güterfreiheit eingeschränkt war. Das heißt, dass dann auch LKWs mit Medizinprodukten an Grenzen feststeckten, dass Lieferketten unterbrochen wurden. Das war zumindest Anfang letzten Jahres so. Für den Güterverkehr wurde es dann ein bisschen besser. Aber für Individuen wie du und ich ist es ja immer noch nicht ganz gelöst, trotz des EU-Impfzertifikats. Also es gibt immer noch diese vollkommen unterschiedlichen Regeln. Und wenn ich jetzt heute irgendwo hinreisen wollte innerhalb der EU, müsste ich immer noch nachschauen, was sind eigentlich die Einreiseregeln für das Land. Darf ich da gerade überhaupt hin und unter welchen Bedingungen?
Du sagst gerade, dass es immer noch eine Ausnahmesituation ist, dass es immer noch keine wirkliche komplette Reisefreizügigkeit gibt für Personen. Was ist denn die Ausgangssituation gewesen? Also was ist Schengen eigentlich überhaupt? Vielleicht kannst du das für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal runterbrechen. Was hat es eigentlich auf sich politisch mit dem Schengen-Abkommen? Was sollte das Schengen-Abkommen eigentlich erreichen in Europa?
Also die Idee hinter dem Schengen-Abkommen ist eigentlich ziemlich simpel. Die Idee, die dahinter steht, ist, dass alle Grenzkontrollen zwischen EU-Staaten überflüssig gemacht werden sollten. Und normalerweise ist dann eben diese Situation da, die du eben beschrieben hast, dass es diese unsichtbaren Grenzen zwischen EU-Staaten gibt, wo dann vielleicht dieses blaue Schild rumsteht, das einem klar macht, okay, ich bin jetzt in einem anderen Land. Aber das sollte es normalerweise auch gewesen sein. Gleichzeitig ist Schengen eines von diesen interessanten Politikfeldern der EU, wo nicht alle EU-Staaten teilnehmen. Also das heißt, es gibt einige EU-Staaten, wo das eben nicht der Fall ist, aber gleichzeitig machen auch nicht EU-Staaten oder sind nicht EU-Staaten auch Teil des Schengen-Abkommens, wie zum Beispiel die Schweiz. Und das ist eben die normale Situation. Es sollte keine Grenzkontrollen geben. Man kann einfach offen über diese Grenzen reisen. Und eigentlich sind da so ein paar Ausnahmen vorgesehen in Ausnahmesituationen, wo eben Staaten in einer Ausnahmesituation gedacht war da an sowas wie eine Fußball-WM, wo vielleicht Hooligans über Grenzen reisen könnten oder eine G8-Konferenz temporär ihre Grenzkontrollen wieder einführen können für einige Tage, um dann eben auch polizeilich diese Leute an den Grenzen schon aufzuhalten. Aber das sollte es eigentlich sein. Normalerweise sollte man frei über diese Grenzen reisen können. Das ist eigentlich nur das Schengen-Abkommen. Darum geht's.
Also diese Reisefreiheit, die sind mir natürlich alle gewohnt. Ich glaube, gerade in unserer Generation, also ich kann mich auch wirklich an gar keine Grenzen erinnern innerhalb Europas. Auf der anderen Seite, was war denn jetzt das Problem, dass Grenzen hochgezogen wurden während der Corona-Krise? Das war ja nicht nur innerhalb der EU oder zwischen EU-Mitgliedstaaten so, das war ja teilweise sogar innerhalb Deutschlands. Also wenn ich mich jetzt in Berlin nach 21 Uhr nicht frei bewegen darf oder wenn ich nicht frei von Berlin nach Nordrhein-Westfalen reisen darf, was ist denn dann das große politische Problem, wenn man dann zwischen NRW und den Niederlanden nicht reisen darf? Das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip, dass man wegen des Coronaviruses oder wegen der Pandemie einfach gesagt hat, wir wollen jetzt überhaupt gar nicht, dass Bürgerinnen und Bürger so wahnsinnig viel sich durch die Gegend bewegen, egal ob über europäische Grenzen oder über innerdeutschen Grenzen.
Ja, du hast eigentlich vollkommen recht. Also es gab ja auch innerhalb von Staaten, teilweise innerhalb von Städten, Reiseeinschränkungen beziehungsweise die Tatsache, dass man überhaupt nicht mehr vor die Haustür gehen konnte. Und ich glaube auch grundsätzlich, dass diese Reisebeschränkungen während der Pandemie absolut sinnvoll und notwendig waren und teilweise auch noch sind. Das Problem ist eher ein größeres, was dahinter steht. Denn es zeigt, dass es immer noch große Probleme der Koordinierung zwischen den Staaten im Schengen-Raum gibt und auch im Aufbau des Schengen-Raums. Denn es gibt gewisse Dinge, die einfach immer funktionieren müssen. Und das ist etwa die Güterfreizügigkeit. Denn eine Pandemie kann nur bekämpft werden, wenn etwa die Impfstoffe auch über die Grenzen kommen können und so weiter. Und das hat eben in der Pandemie auch nicht wirklich funktioniert. Das heißt, es geht gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt gar nicht ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was in Deutschland gerne genutzt wird, dass ich gar nicht nach Mallorca fliegen konnte und da meinen Urlaub verbringen konnte, sondern es ging tatsächlich auch um essentielles Reisen. Und das hat auch am Anfang nicht wirklich gut funktioniert. Und da hat sich eben gezeigt, dass Grenzschließungen für Politikerinnen und Politiker häufig ein Mittel sind, irgendetwas zu tun, wenn sie selbst gar nicht so genau wissen, was man tun muss, was getan werden kann. Das ist eigentlich das grundsätzliche Problem dieser Schengen-Grenzkontrollen während der Pandemie, dass eben am Anfang gar nicht klar war, was bringt das überhaupt und überhaupt nicht bedacht wurde, was sind die Konsequenzen des Ganzen. Also was schränken wir damit auch ein, was wir eigentlich zur Pandemiebekämpfung gleichzeitig brauchen. Und das ist so das Setting, in dem das Ganze problematisch ist. Und gleichzeitig zeigt es auch, dass der Schengen-Raum eigentlich schon seit längerer Zeit gar nicht mehr so funktioniert, wie er eigentlich soll. Denn eigentlich sind diese Grenzkontrollen ja nur für Ausnahmesituationen gedacht. Das war jetzt eine Ausnahmesituation. Es ist eine Ausnahmesituation. Aber zum ersten Mal haben wir jetzt wieder gesehen, dass in solchen Ausnahmesituationen im Zweifelsfall der ganze Kontinent zum Erliegen kommen kann und es kein wirkliches Regelwerk gab, wie man da wieder rauskommt. Und das ist eigentlich das Kernproblem hier.
Aber so wie ich das verstehe, ist es ja in den letzten Jahren auch nicht die allererste Ausnahmesituation, die aufgekommen ist. Wir hatten das Gleiche oder sowas sehr Ähnliches ja auch schon in der Migrationskrise 2015. Und deine These ist ja, Daniel, dass jetzt gerade diese ganze Corona-Krise und die ganzen Grenzschließungen, dass es jetzt nicht einfach nur blöd gelaufen ist, sondern tatsächlich ein Symptom einer tiefer gehenden Krise ist. Und du hast es gerade auch schon erwähnt, dass es politisch nochmal viel tiefgreifender ist als jetzt einfach nur kurz Corona-Grenzschließungen. Kannst du da nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Dieses politische Problem, dass das irgendwie Schengen einfach hat?
Ja, klar, gerne. Also du hast es am Anfang auch in der Einleitung schon erwähnt, dass es während der Migrationskrise eigentlich auch schon ein Problem des Schengen-Raums gab, als dann einige Staaten eben auch Grenzkontrollen wieder eingeführt haben. Und das längerfristige und grundsätzlichere Problem ist eigentlich, dass viele dieser Staaten eigentlich seit 2015 permanent Grenzkontrollen durchgeführt haben. Das sind Staaten wie Deutschland, wie Österreich, aber auch Schweden und Norwegen. Und eigentlich ist ja die Idee des Schengen-Raums, dass man diese Grenzkontrollen maximal für 6 Monate aufrechterhalten darf. Und diese Staaten sagen einfach nach 6 Monaten, okay, die 6 Monate sind rum. Wir führen jetzt einfach aufs Neue wiederum Grenzkontrollen ein, weil die Migrationskrise immer noch nicht wieder überwunden ist. Und so zeigt sich eigentlich durch die Corona-Pandemie, dass am Aufbau des Schengen-Raums selbst irgendwas nicht so ganz funktioniert. Das hätte man auch schon 2017, 2018 sehen können. Aber es hat damals nicht wirklich jemanden interessiert, weil das eben nur einige Grenzen betroffen hat zwischen einigen Staaten und häufig auch Leute eben, die nicht nur in den Urlaub fahren, sondern die vielleicht einfach anders aussehen und deswegen häufiger aufgehalten werden von der Polizei. Durch die Corona-Krise sehen wir jetzt eben, dass grundsätzlich was am Aufbau des Schengen-Raums nicht funktioniert und dass da auch was getan werden muss.
Welche Rolle spielt denn Deutschland dabei? Also du hast ja eben schon erwähnt, ich glaube 2015 war das ja auch eine der Grenzen, die hochgegangen sind, war ja zwischen Österreich und Deutschland. Und auch jetzt haben wir es an den deutschen Grenzen immer wieder gesehen. Welche Rolle spielt denn Deutschland eigentlich in dieser Schengen-Krise? Häufig wird Deutschland ja als Vorreiterrolle oder Vorreiterland genannt, aber auch oft als Übeltäter. Was ist Deutschland denn in dieser Schengen-Krise?
Ja, wenn man sich das Ganze mal für den Schengen-Raum insgesamt anschaut, also das System, wie wir das jetzt haben und wie es eigentlich funktionieren sollte, gibt es seit 2006. Und ich habe mir die Zahlen mal angeschaut. Deutschland ist tatsächlich das Land, was am längsten überhaupt Grenzkontrollen durchgeführt hat. Also von all diesen Staaten, die regelmäßig Grenzkontrollen einführen oder aufrechterhalten, ist Deutschland eben das Land, was das am längsten gemacht hat. Und durch die Corona-Krise geht das Ganze eben noch so weiter. Das heißt, Deutschland stellt sich zwar gerne als Musterschüler der Europäischen Union dar, aber auch gerade hier in der Corona-Krise hat man wieder gesehen, dass es eben nicht unbedingt so ist. Und das war auch schon während der Migrationskrise so. Nur um noch eine Sache zu erwähnen, als man eben 2020 gesehen hat, dass es so nicht funktioniert, wenn man die Grenzen einfach schließt, ohne sich zu koordinieren, hat die Kanzlerin eigentlich Anfang diesen Jahres versprochen, dass man Grenzkontrollen und Grenzschließungen nur noch als Ultima Ratio verwenden möchte. Wenige Wochen später hat Deutschland dann, als diese Virusvarianten auftauchten, wiederum die Grenze zu Tschechien und zu Österreich geschlossen und wiederum ohne sich mit den Nachbarstaaten vorher kurz zu schließen und gemeinsame Regeln zu erlassen. Das heißt, Deutschland ist hier tatsächlich Teil des Problems.
Du sagst, Deutschland ist jetzt Teil des Problems. Ich möchte mal kurz über das große Problem vielleicht reden. Es sind jetzt immer noch so viele kleine Teile. Man darf nicht in den Urlaub fahren, Güterverkehr wurde vielleicht behindert, Impfstoffe konnten nicht ganz über die Grenzen geliefert werden, wie sie vielleicht sollten. Aber was steht denn auf dem Spiel, wenn wir hier über Schengen, über Grenzkontrollen und hochgezogene Grenzen reden? Ist das ein größeres politisches Problem oder sind das wirklich einfach nur so praktische Sachen, wie dann ist es halt ein bisschen schwieriger, in den Urlaub zu fahren oder dann braucht es ein bisschen länger, bis Waren über die Grenze sind? Oder ist das jetzt wirklich ein Symptom einer größeren politischen Krise für die EU selber? Was denkst du?
Da bin ich mir selber gar nicht so sicher, ob es Symbol oder Teil einer größeren Krise für die EU an sich ist. Also es hängt sehr von der Perspektive ab, die man auf den Schengen-Raum hat. Also es gibt viele Leute, die würden sagen, ja, Schengen ist eins dieser Dinge, die die europäische Integration eigentlich sichtbar machen, eben weil es keine Grenzen mehr gibt. Das betrifft jetzt natürlich den größten Teil der Menschen eigentlich tagtäglich nicht. Das sind die Leute, die regelmäßig über Grenzen reisen. Das sind vielleicht auch die Leute, die in Grenzregionen wohnen, wo das Zusammenwachsen durch den Schengen-Raum sicherlich sehr viel einfacher geworden ist. Das heißt, für die Generation von Menschen, die gerne reisen, die vielleicht Erasmus im Ausland gemacht haben und so weiter, ist Schengen schon besonders wichtig. Es ist für die europäische Bewegung auch symbolisch wichtig. Also eine der ersten Maßnahmen der europäischen Bewegung in den 50er und 60er Jahren war das symbolische Einreißen von Schlagbäumen und das Überschreiten von nationalen Grenzen. Also auch da gibt es eine gewisse Symbolik. Aber letztlich ist es auch ein wirtschaftlicher Faktor. Es ist schwer zu bemessen, aber es gibt einige Studien dazu, die sagen, dass durch die Vereinfachung von Geschäftsreisen, den Güterverkehr und so weiter eben auch die europäische Wirtschaft profitiert. Wie stark das jetzt tatsächlich ist, das kann man nicht wirklich sehen, weil vieles immer zusammenspielt in der europäischen Integration. Aber Fakt ist, Es spielt eine Rolle und man müsste jetzt ein Experiment machen, wo man diese Grenzen tatsächlich längerfristig zuhält beziehungsweise längerfristig Grenzkontrollen durchführt, um zu sehen, was die tatsächlichen Auswirkungen sind. Das möchte natürlich niemand machen, aber es spielt halt verschiedene Rollen und je nachdem, wo man sich da positioniert, ist es eben symbolisch wichtig, ist es vielleicht persönlich wichtig, weil man selbst zu diesen Menschen gehört, die in einem Land wohnen und im anderen Land arbeiten, aber vielleicht auch ein wichtiger Indikator dafür, wie gut die EU als Ganzes funktioniert.
Ich hoffe ja, dass wir jetzt nicht Teil eines Experiments werden, in dem alle Grenzen hochgezogen werden, überall. Margrethe Skinas hat ja selber gesagt, Schengen ist das Kronjuwel der EU. In diesem letzten Teil des Podcasts möchte ich gerne drauf schauen, wie wir denn aus dieser Krise wieder rauskommen, wenn es denn eine Krise dieses Kronjuwels ist. Hat die Kommission da schon Ideen, wie wir da wieder rauskommen können? Gibt es Strategien unter den Mitgliedstaaten? Oder ist das vielleicht ein Problem, das sich von selber lösen wird, das temporär ist und wo man sagt, naja, wahrscheinlich in einem halben Jahr, in einem Jahr, wenn Corona vorbei ist, wird das schon alles zurück ins Normale gehen? Was glaubst du?
Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ich fange mal mit dem letzten Teil an. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ganze von selbst wieder weggeht. Denn selbst wenn die Corona-Pandemie irgendwann vorbei ist, wenn diese Corona-Krise und die Effekte auf Grenzen dann irgendwann vorbei ist, bleibt eben noch dieses grundsätzliche Problem, dass manche Staaten einfach weiterhin Grenzkontrollen aufgrund der Migrationsfrage durchführen werden, die sie eigentlich nicht länger als 6 Monate durchführen werden. Also selbst wenn wir wieder zu dem Status von vor Anfang 2020 zurückgehen, funktioniert der Schengen-Raum nicht so, wie er es eigentlich sollte. Und das Spannende daran ist eigentlich auch, dass die Lösungen schon länger auf dem Tisch liegen. Also sowohl die Kommission als auch andere Akteure im Parlament etwa haben sich Gedanken darüber gemacht, was ist eigentlich das Problem, das dafür gesorgt hat, dass Staaten quasi permanent Grenzkontrollen durchführen können. Und die meisten Ideen sind eigentlich schon da, die wurden schon einmal vorgeschlagen. Das Problem ist, dafür gab es damals keine Mehrheiten. Das heißt, die grundsätzliche Idee war, dass man vielleicht diese Idee, dass Staaten temporär Grenzkontrollen wieder einführen dürfen, vielleicht auch mit einer besseren Kontrolle belegen sollte, dass vielleicht die anderen Staaten da mitreden dürfen, dass die Kommission kontrollieren darf, ob diese Gründe, die dort genannt werden von den Staaten, warum sie denn wieder Grenzkontrollen einführen müssen, ob das denn auch überhaupt stimmt. Das heißt, das ist alles schon da als Idee, hat aber damals keine Mehrheit gefunden. Und was jetzt ganz spannend ist, vielleicht zeigt sich ja hier in der Krise, ähnlich wie bei dem EU-Recovery-Instrument, wo plötzlich auch Dinge möglich wurden, die vorher niemand für möglich gehalten hat, dass die Staaten eben einsehen, okay, so wie es jetzt eigentlich ist, kann es nicht weitergehen. Also vielleicht war die Krise auch für den Schengen-Raum groß genug, dass die Staaten merken, okay, vielleicht müssen wir doch diesen Reformideen irgendwie zustimmen, damit das Ganze, was wir in 2020 gesehen haben, nicht nochmal passiert. Und das ist eigentlich so das Spannende an der ganzen Sache. Die Kommission hat im Juni noch einmal neue Vorschläge vorgelegt. Im Grundsatz sind das die Vorschläge, die eigentlich schon vor ein paar Jahren auf dem Tisch lagen, plus noch ein paar andere Maßnahmen, zum Beispiel die Idee, dass eben wenn es wieder eine neue Krise geben sollte, die den gesamten Schengen-Raum betrifft, dass es dann einen Notfallmechanismus geben soll. Sie hat nicht genau gesagt, was das bedeutet, das ist ein bisschen schade. Und dass gleichzeitig auch bestimmte Konzepte, die während der Pandemie funktioniert haben, permanent eingeführt werden sollen. Was ganz interessant war, war, dass eigentlich hat die Kommission während der Krise gezeigt, was sie kann, welche Kompetenzen sie eigentlich haben müsste, denn sie hat ab April letzten Jahres so eine Art Notfallkoordinierung übernommen, um die Grenzen wieder aufzubekommen. Das hat sie letztlich freiwillig gemacht. Sie hat da keine Kompetenzen für gehabt, aber sie hat sich damit bewährt. Das hat ja dazu geführt, dass durch einige Vorschläge der Kommission dann ab Juni letzten Jahres im Prinzip Reisen zumindest etwas wieder möglich wurde. Und genau das schlägt die Kommission jetzt hier vor. Sie sagt, okay, wir haben uns bewährt. Wir haben gezeigt, es braucht solche Mechanismen. Bislang waren die Mechanismen freiwillig. Die Mitgliedstaaten haben das Ganze mal besser, mal schlechter umgesetzt, weil das immer freiwillig war in der Umsetzung. Und jetzt sagt die Kommission im Prinzip, okay, wir haben demonstriert, so muss es funktionieren. Und das ist die Idee für die Reform, die wir haben.
Glaubst du denn, dass die Mitgliedstaaten sich da zusammenraufen werden und sagen werden, okay, das ist wirklich ein Problem und wir stimmen zu, dass die Kommission mehr Kompetenzen haben sollte und dass wir uns besser koordinieren müssen? Also ich meine, wenn sie sich hätten koordinieren wollen, hätten sie es ja tun können. Aber der Impuls war ja erstmal überall national und unilateral Grenzen hochzuziehen. Also was ist denn deine Einschätzung hinsichtlich des, weiß nicht, der Wahrscheinlichkeit, dass die Regierungen sich da tatsächlich zusammenraufen werden und der Kommission da auch mehr Kompetenzen übertragen werden?
Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Also es gab eigentlich immer zwei parallele Signale, die aus den Mitgliedstaaten kamen. Wann immer es auf der europäischen Ebene, also durch die Kommission, eine Idee gab, zum Beispiel zu sagen, okay, wir führen jetzt gemeinsame Kriterien ein, wann Reisebeschränkungen erlassen werden dürfen. Dann haben die Mitgliedstaaten kollektiv alle gesagt, ja, das ist eine super Idee, das übernehmen wir freiwillig. Und in der Umsetzung hat es dann gehapert und hapert immer noch. Selbst bei der Umsetzung des aktuellen Impfzertifikats in der EU gab es in den letzten Wochen einige Probleme. Gleichzeitig sieht man eben das, was auf nationaler Ebene passiert, dass die Mitgliedstaaten eben dann doch immer das machen, was sie wollen, kurzfristig gesehen. Deswegen weiß ich nicht, was da am Ende bei rauskommen wird. Ich glaube, es gibt diesmal eine Dynamik, die zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es diesmal mit einer Reform klappen könnte, erhöhen wird. Ob es da dann letztlich ausreicht, das weiß ich nicht.
Was wäre denn die ideale Reform, wenn du dir jetzt eine Reform quasi ausdenken könntest oder vielleicht auch, wenn es schon einen Reformvorschlag seitens der Kommission gibt, den du so durchsetzen könntest? Was wäre denn die ideale Reform, um Schengen langfristig aufrechtzuerhalten und auch zu schützen vor Krisen, wie wir sie jetzt gesehen haben und 2015 gesehen haben?
Ja, ich glaube, das Wichtigste wäre letztendlich, den Mitgliedstaaten zumindest die Möglichkeit einzuschränken, diese Grenzkontrollen immer wieder aufs Neue einzuführen. Das heißt, wenn man eine Grenzkontrolle einführen möchte, muss man das gut begründen. Und wenn zum Beispiel eine Mehrheit der anderen Mitgliedstaaten und die Kommission das nicht mehr für nötig hält oder diesem Grund nicht glaubt, dass sie dann auch letztlich überstimmt werden können und dann damit aufhören müssen, diese Grenzkontrollen einzuführen. Das ist natürlich ein großer Einschnitt in die Kompetenzen der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Aber ich glaube, nur so lässt sich verhindern, dass eben Staaten wie Deutschland, Österreich, Schweden und so weiter einfach diese Grundidee des Schengen-Raums permanent seit 2015 verletzen. Und ich glaube, es ist gleichzeitig auch eine gute Idee, wenn es da eben dann eine Mehrheitskontrolle gibt. Also wenn die meisten anderen Staaten nicht glauben, dass es weiterhin notwendig ist, diese Kontrollen da zu haben, dass man dann vielleicht auch tatsächlich damit aufhören muss. Und das wäre eine simple Änderung. Es wäre eine, die Kompetenzen der Mitgliedstaaten einschränkt. Aber gleichzeitig behalten dann ja eben alle anderen Staaten auch die Kontrolle darüber. Und die würden dann hoffentlich auch damit relativ vorsichtig umgehen. Es braucht gar nicht so viel, um das Ganze funktionieren zu lassen. Aber es braucht eben diese eine Veränderung, die dafür sorgt, dass das Ganze langfristig funktioniert. Neben diesen Ideen eben dafür zu sorgen, dass in einem Krisenmoment es eine bessere Koordinierung gibt.
Das heißt, einfach mehr Mehrheitskontrollen und weniger Einzelentscheidungen, wenn es denn drauf ankommt. Danke, Daniel, für diese Einschätzung. Bevor wir zum Ende kommen, habe ich wie immer in jeder Podcast-Folge noch drei Fragen an dich. Und ich würde dich bitten, sie jeweils mit einem Wort zu beantworten. Das haben manche unserer Gäste besser hinbekommen als andere.
Aber ich bemühe mich.
Wir versuchen es. Wer ist in der EU der größte Bremser bei der Reform von Schengen?
Die nordischen Staaten. Das ist jetzt auch wieder kein Wort. Schweden.
Nordische Staaten nehme ich hin als ein Wort. Zweite Frage in die andere Richtung. Wer rettet Schengen?
Die Europäische Kommission, tatsächlich.
Ja, die Europäische Kommission. Hoffen wir es. Und die letzte und dritte Frage ist, was glaubst du, ist beliebter bei EU-BürgerInnen? Schengen oder das Ende der Roaming-Gebühren im europäischen Ausland?
Definitiv das Ende der Roaming-Gebühren.
Das glaube ich tatsächlich auch, obwohl das eine ja mit dem anderen zusammenhängt. Also ohne Schengen braucht man ja immer noch Roaming-Gebühren, aber vielleicht ein bisschen weniger.
Genau.
Danke dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über Schengen zu sprechen. Ein hochaktuelles Thema natürlich, jetzt wo wir alle in den Sommerferien sind und vermutlich bald alle in Sommerurlaub fahren oder schon im Sommerurlaub sind.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Tatsächlich kann ich mich dann jetzt in den Italienurlaub verabschieden.
An unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das war hiermit die 11. Folge unseres Podcasts EU2Go, dem Podcast für Europapolitik. Einmal im Monat gibt es eine neue Folge mit Hintergründen und Analysen zu aktueller EU-Politik von den Expertinnen und Experten des Jacques Delors Centers in Berlin. Ihr findet die Folgen auf unserer Webseite delorscenter.eu, auf Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, sagt auch gerne euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Das Papier von Daniel zur Krise von Schengen findet ihr auch auf unserer Webseite delorscenter.eu. Und bevor wir uns verabschieden, an dieser Stelle nochmal einen riesigen Dank an Linda Hewitt und Lisa Westhäuser, die Brains hinter diesem Podcast sind und ohne die es ihn gar nicht geben würde. Mein Name ist Thunmyeon. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.